How great is our God, haben wir gesungen. Dass alle Welt erkennen möge, wie groß der Herr ist. Das haben wir gerade gesungen. Und wir haben von Antje dieses Wort gehört, wo der Bräutigam seine Braut zum Altar führt und wo in der Endzeit das passieren wird, was Gott sich von Anfang an vorgenommen hat. Das wird passieren. Und in dem Text, den ich gleich vorlese, steht in Vers 10, Gottes Absicht war es, dass Mächte, alle Mächte und Gewalten im Himmel und auf Erde durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Alle Mächte im Himmel und auf Erden sollen seine Weisheit erkennen. Er kommt zu seinem Ziel. Und sein Ziel ist, die Braut zum Altar zu führen, die Gemeinde, die Welt, die Menschen zuvor seinen Thron zu führen. Das ist sein Ziel und er wird es erreichen. Das steht fest in aller Ewigkeit. Das ist ein Psalm gewesen, den du gelesen hast. Schon im Alten Testament. Das wird, letztlich ist es ja ein Text aus der Offenbarung für mich. Das wird passieren und das ist im Alten Testament schon drin. Und das passt 100% zu dem, was heute in der Predigt vorkommt. Machst du den Text? Ist ein bisschen klein geschrieben, ich lese es vor, aber vielleicht können wir es doch mitlesen. Ich, Paulus, bin im Gefängnis, ein Gefangener für Jesus Christus, weil ich euch, die ihr anderen Völkern angehört, die Botschaft Gottes verkündet habe. Ihr habt ja gehört, dass Gott mir die besondere Aufgabe anvertraut hat, euch von seiner Gnade zu erzählen. Und wie ich in diesem Brief ja bereits erwähnte, hat Gott selbst mir seinen verborgenen Plan offenbart. Wenn ihr lest, was ich geschrieben habe, werdet ihr verstehen, was ich über das Geheimnis des Christus weiß. Früheren Generationen hat Gott es nicht offenbart. Doch nun hatte er es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben. Nämlich auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft des Evangeliums sagt. Gott hat mich zum Diener dieser Botschaft gemacht, sagt Paulus, indem er mir in seiner großen Kraft die Gnade dazu geschenkt hat. Obwohl ich doch der Geringste unter denen bin, die zu Christus gehören, hat Gott mich ausgesucht, um den anderen Völkern von dem großen Reichtum zu erzählen, der ihnen in Christus offen steht. Ich wurde berufen, unter allen den Willen Gottes zu erklären, den er, der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer des ganzen Universums, von Anfang an verborgen gehalten hatte. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine und auf der Erde, durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher Plan. Und nun wurde er durch Christus erfüllt. Durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Deshalb verliert nicht den Mut wegen meiner Gefangenschaft. Dass ich euretwegen leide, ist für euch eine Ehre. In einer anderen Übersetzung bei Kammermeier steht, das soll euch viel mehr neuen Mut geben und euch helfen auf eurem Weg zum großen, herrlichen Ziel bei Gott. Inge hat von Epheser 1 nochmal einige Verse vorgelesen, die ihr so immer wieder neu aufleuchten und die sie begeistern und einen Zuspruch darstellen. Ich würde gerne zwei Sätze daraus nochmal nehmen. Epheser 1, 4 und 5. Schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, von allem Anfang an, hat Gott uns auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Ja, seine eigenen Kinder sollten wir werden durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Das proklamiert Paulus am Anfang seines Briefes. Das ist die Überschrift. Das ist das, was sein Ziel ist mit diesem Brief. Das wird sein. Schon vor Beginn der Welt hat Gott das beschlossen. Das wird sein. Und ich will versuchen, jetzt in dieser Predigt klar zu machen, welche umwälzende Erkenntnis Gott diesem Paulus, dem ehemaligen Saulus, dem Pharisäer Saulus, geschenkt hat. Und zwar wann? In der zurückgezogenen Zeit nach seiner Bekehrung. Er war über Jahre weg vom Fenster. Er war vorher der Verfolger der Gemeinde. Er war nach Damaskus gereist, um dort die Christen zu verfolgen. Und Gott begegnet ihm. Er fällt vom Pferd, ist blind. Gott öffnet ihm die Augen durch einen Christen, den er beruft, dorthin zu gehen. Ein mutiger Mann, der auf Gottes Geheiß sein Leben riskiert, diesem Verfolger der Gemeinde zu begegnen. Und ja, als Paulus dann wieder auftritt und diese Erkenntnis von Gott hatte, dann glaubt man ihm erst nicht. Das ist doch der, der die Gemeinde verfolgt hat. Vorsicht, dem ist zu misstrauen. Der ist gefährlich, der Mann. Und Gott überzeugt die Apostel, dass Gott ihm Offenbarung gegeben hat. Diesen ehemaligen Pharisäer. Ich greife auf einige Aspekte zurück, die in den letzten Predigten schon mal angesprochen worden sind. Und es ist ja so, Paulus wiederholt in diesem Epheserbrief immer neu sein Staunen darüber, dass gerade er ausgesucht worden ist, diese wirklich weltgeschichtliche Dimension zu leben, zu der er sich berufen fühlt und auch in die wir auch gestellt sind, diese weltgeschichtliche Dimension der Ausbreitung seines Reiches. Paulus bezieht sich auf das Alte Testament, das ist die Bibel der Juden, welche das große Drama beschreibt, nämlich von der Schöpfung, den Sündenfall, die Loslösung aus Gottes Willen, dem Chaos in der Welt und dann von Gottes liebevollem Plan und Ringen, sie wieder in die ursprüngliche Ordnung zurückzuführen und sie zu seinem Ziel zu führen. Und dabei lässt sich ein durchgängiges Muster erkennen. Gott schafft in dieser gefallenen, von ihm getrennten Welt bestimmte Punkte, an denen sich Himmel und Erde begegnen, an denen seine Wirklichkeit die der Menschen berührt. Der biblische Begriff dazu ist Heiligkeit. Und dabei geht es um Orte, um Personen, um Gegenstände und auch um Zeiten, die innerhalb dieser Welt die Funktion einer Verbindung zu Gott einnehmen. Ich beginne mit Abraham. Er wird von Gott berufen. Gott ruft diesen Mann. Und er hört diesen Ruf und folgt ihm. Und diesem wird verheißen, dass durch ihn, durch Abraham, ein heiliges Volk entstehe. Heilig. Immer wieder heilig. Achtet mal drauf, es kommt immer wieder vor. Heiliges Volk und auch durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Schon ganz am Anfang, alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Dieses heilige Volk, das sich Gott in der Welt schafft, wird dann von Mose aus Ägypten geführt bis hin zum gelobten Land. Und dieses Land gehört allein Gott und ist dem Volk Israel zur Nutzung anvertraut. Am Sinai hat Gott ihnen das heilige Gesetz gegeben, das auf Steintafeln in der Bundeslade mitgeführt wird und in der Stiftshütte aufbewahrt wird. Die Wolke. Wir hatten vorher in der Vorgebetszeit ein Bild von einer Wolke. Und immer wieder kommt die Wolke vor. Auf Steintafeln wird also dieses heilige Gesetz mitgeführt, in der Bundeslade und dann in der Stiftshütte aufbewahrt. Gottes Gegenwart unter seinem Volk, sein heiliges Gesetz. Und später erfüllt das Allerheiligste im Tempel dann diese Funktion, der Ort, an dem der heilige Gott anwesend und erfahrbar ist. Dieser Raum, das wisst ihr ja, durfte nur einmal im Jahr vom obersten Priester betreten werden. Und so wie die Geräte des Tempels heilig sind, so soll auch dieses Volk heilig sein. Ein Königreich von Priestern. Es ist Gottes Brückenkopf in der Welt, dieses Volk Israel. Kein Volk wie alle anderen, Aber nicht, weil es größer oder besser wäre oder schöner oder irgendwas oder klüger oder nichts, sondern weil es Gottes Plan ist, mit diesem Volk seine geliebte Welt zurückzugewinnen. Diese Welt wieder mit sich zu versöhnen. Und so soll dieses Volk, weil es Gott geweiht ist, auch kultisch rein sein und handeln, wie es Gott will. Dieses Volk, das ist auch in früheren Predigten schon mal vorgekommen, soll sich von allem Unreinen fernhalten, um nicht verunreinigt zu werden. Sich mit anderen Völkern nicht vermischen. Und das ganze Alte Testament ist voll von den Konflikten, die sich genau daraus ergeben, zwischen diesem Volk und Gott, weil sie eben nicht seinem Willen folgen und sich verunreinigen und sich vermischen mit den Völkern und. Und der Zorn Gottes und so weiter. Das ganze Alte Testament ist voll damit. Ich würde gerne auf diese zwei Begriffe nochmal zurückkommen. Heiligkeit und Reinheit. Die hängen zusammen, sind aber nicht das Gleiche. Heiligkeit ist das Konzept Gottes, sein Ansatz zur Veränderung der Welt. Weil das Heilige das Unheilige überwindet, breitet es sich immer weiter aus, bis am Ende die ganze Welt von diesem Heiligen durchdrungen sein soll. Reinheit hat dabei eine dienende Funktion. Ist nicht das Gleiche. Heiligkeit ist das Eigentliche und Reinheit ist nachgeordnet. Aus Gründen, die jetzt nicht so schnell erklärt sind, kommt es in der Geschichte Israels zu einer Umkehrung, nämlich durch das Erreichen der Reinheit, durch das Einhalten des Gesetzes soll nun Heiligkeit bewirkt werden. Aber es ist andersrum. Es ist das heilige Volk, das rein handeln soll. Aber jetzt wollen sie durch Reinheit hinkriegen, dass die Heiligkeit erreicht wird. Und das führt letztlich in die Gesetzlichkeit. Und es ist der Versuch, über gute Werke die Erlösung zu erwirken. Ich habe, als ich vor Jahrzehnten in Israel war, von orthodoxen Juden gehört, dass sie daran glauben, dass wenn das Volk Israel noch einen Schabbat wirklich einhalten würde, jeder im Volk Israel weltweit an einem Schabbat, dass dann der Messias kommen würde. Das zeigt alles. Die Einhaltung des Gesetzes, des Schabbat. Und dann wird es passieren, dann kommt die Erlösung, dann kommt der Messias, der Erwartete. Das ist eine große Sehnsucht. Und genau in diese Situation kommt jetzt Jesus, der Sohn Gottes, der Heilige. Und gerät natürlich prompt in Konflikt mit den gottesfürchtigen Gesetzeshütern in Israel. Weil sein Ausgangspunkt nicht Reinheit ist, sondern das Reich Gottes, das mit ihm in die Welt gekommen ist und da ist, präsent ist, durch ihn in der Welt ist. Und das sind zwei Welten, die da aufeinander prallen. Er sagt in Matthäus 12, 6, er sei Größeres als der Tempel. Und er brauchte Unreinheit nicht zu fürchten. Und so ruft er diejenigen in sein Reich, die die geforderte Reinheit nicht erfüllen konnten. Die Aussätzigen. Und auch solche, die ja, einen unmoralischen Lebenswandel führten, mal so ganz pauschal. Das ist natürlich ein Affront für die Frommen in Israel. Das geht überhaupt nicht. Das ist Gotteslästerung. Hier geschieht Heiligung durch den Kontakt mit dem Heiligen. Die Unreinen, die Aussätzigen, die Geldcatcher, Prostituierte, werden rein durch die Begegnung mit Christus, dem Reinen, dem Heiligen. Und Jesus spricht bei der Tempelreinigung vom Tempel seines Leibes, nämlich dem neuen Heiligtum. Jetzt ist er der Heilige in der Welt. Lies mal aus Johannes 2, 21 folgende. Jesus erwiderte, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was riefen sie aus? Es hat 46 Jahre gedauert, diesen Tempel zu bauen und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Dann steht im nächsten 21, doch Jesus hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich die Jünger an das, was Jesus gesagt hatte. Er spricht ganz verdeckt von dem Tempel seines Leibes. Und im Abendmahl gibt er sich seinen Jüngern zu essen. Hallo? Seinen Leib in Brot und Wein. Wer nicht von meinem Blute trinkt, wird nicht. Und sie sagen, ah, jetzt ist er doch durchgedreht, jetzt hat er sie doch nicht mehr. Ist er Kannibale oder was ist es denn? Also, der hat sie doch nicht. Alles verdeckte Botschaften. Er gibt sich in Brot und Wein seinen Jüngern zu essen. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Und so wird er eins mit jeder Zelle ihres Körpers. Und seit Pfingsten erhalten die Jünger den Heiligen Geist. Gott in der 3. Person wird ihn in ihnen neu geboren. Oder sie werden von neuem geboren aus Wasser und Geist. Wie Jesus zu Nikodemus sagt. Und deshalb haben Christen eigentlich keinen Tempel mehr nötig. Im Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen sagt Jesus das. Es wird die Zeit kommen, wo ihr nicht mehr an diesem Berg oder im Tempel anbeten werdet. Die Zeit wird kommen. Christen haben keinen Tempel mehr nötig, weil sie selbst dieser Ort geworden sind. Hallo? Paulus spricht die Christen als Heilige an, zu Gott gehörend, die ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper, dein Leib. Und so begegnen sich in der neutestamentlichen Gemeinde, wie zuvor im Tempel und dann in Jesus, Himmel und Erde. Die Gemeinde ist jetzt Gottes Brückenkopf in der Welt. Durch sie will er seine Heiligkeit, sein Reich ausbreiten. Und so sendet Jesus, Matthäus 28, seine Jünger in alle Welt, um alle Menschen in seine Nachfolge zu rufen und so zu leben, wie er es aufgetragen hat. Und hier passiert die Zeitenwende. Bis dahin war das gültig und ab jetzt gilt das. Zeitenwende. In Christus, dem Retter, der die Schuld der ganzen Welt ans Kreuz getragen hat, geschieht diese Versöhnung der Welt mit Gott, von der schon vor Beginn der Welt gesprochen hat, beziehungsweise das geplant hat. Hier geht Gott über das bisherige Werkzeug in der Welt, nämlich sein Volk Israel, hinaus, um auch den Rest, alle Völker dieser Welt, zu erreichen. Und damit ist die Endzeit angebrochen, mit diesem Schritt. Die Ausbreitung des Reiches Gottes ist aber mit einem Herrschaftswechsel verbunden. Und dagegen wehrt sich die Welt. Nämlich, das würde ja bedeuten, dass sie ihr eigenes Reich loslässt. Und deshalb ist es nicht ungefährlich, Gottes Reich zu verkünden. Verfolgung ist quasi schon einprogrammiert beim Thema Nachfolge Christi. Wir haben mit Menschen in Ländern wie Afghanistan und Pakistan und Indien und anderswo zu tun. Und dort sehen wir Iran. Dort sehen wir, wie Christsein Verfolgung bedeutet. Gefährliches. Das machst du nicht mal eben so. Das kann nicht dein Leben kosten. Du wirst ausgeschlossen aus der Familie und das ist das Netz gewesen, das Sicherheitsnetz. Da bist du raus. Das schon mal als erstes. Und so weiter. Verfolgung ist das Normale eigentlich für Christen. Dass wir es hier so gut haben, ist eine Ausnahmesituation. Jesus hat das angekündigt. Und folgerichtig, so befand sich Paulus, als er diesen Brief schrieb, in Rom unter Hausarrest. Eben weil er über Christus gepredigt hatte. Wir können in Apostelgeschichte 28 ja nachlesen, wie die führenden Juden in Israel, in Jerusalem, sich durch die Lehren Christi bedroht fühlten und nicht glaubten, dass er der Messias war. Das wäre auch jetzt schwierig gewesen für sie. Und sie haben die Römer gedrängt, doch diesen Paulus, diesen Abtrünnigen, zu verhaften, wegen Verrats und Rebellion vor Gericht zu stellen. Und dann sagt Paulus, Entschuldigung, ich bin römischer Bürger. Ich habe das Recht, vom Kaiser angehört zu werden. Na, und deshalb wird er nach Rom transportiert, zum Kaiser. Und da wartet er jetzt auf seinen Prozess. Das ist die Situation, in der er diesen Brief schreibt. Wenn Paulus sich in Vers 8 als den Geringsten unter denen, die zu Christus gehören, beschreibt, dann meint er damit, dass er, der die Gemeinde Jesu Christi verfolgt hatte, ohne Gottes Eingreifen vor Damaskus, ohne Gottes konkrete Berufung und ohne seine persönliche Offenbarung nie in der Lage gewesen wäre, Gottes Werk zu tun. Und auch nicht ohne seine durchtragende Hilfe. Und jetzt berichtet er, Vers 2 und 3, als seine besondere Aufgabe bezeichnet er die besondere Verantwortung, die ihm übertragen worden war. Er war mit der speziellen Aufgabe beauftragt worden, nun auch den Nichtjuden die gute Botschaft zu predigen. Gottes Plan in Christus, den er Paulus geoffenbart hatte und der zu keinem früheren Zeitpunkt möglich war oder verstanden worden wäre. Und deshalb den früheren Generationen auch verborgen geblieben war. Vers 5, 6. Gottes Plan blieb früheren Generationen nicht deshalb verborgen, weil er seinem Volk irgendwas vorenthalten wollte, sondern weil er vorhatte, ihn nach seinem vollkommenen Zeitplan, nämlich wenn Christus in der Welt war, allen Menschen zu offenbaren. Gottes Plan war es, Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Leib, nämlich der Gemeinde zu vereinen. Im Alten Testament war zwar bekannt, dass auch die Nichtjuden irgendwie Erlösung empfangen werden, aber es wurde nie offenbart im Alten Testament, dass alle nichtjüdischen und jüdischen Gläubigen einander im Leib Christi gleichgestellt sein würden. Das war eine völlig neue Erkenntnis. Und das kriegt dieser Pharisäer Saulus offenbart. Was für eine geniale Idee von Gott. Genau diesen Mann. Und wir haben es letztens in der Predigt schon gehört, Epheser 2, diese Gleichstellung wurde bewirkt, als Jesus die Mauer der Feindschaft niederriss und beide, Juden und Heiden, in sich, Christus, zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Epheser 2, 14 und 15. Und dieser Paulus ist sich der ungeheuren Bedeutung seiner Erkenntnis, seiner weltverändernden Erkenntnis und seines Auftrags sehr bewusst. Und so, es ist das Unglaubliche passiert. Durch Paulus und seine Begleiter wurde innerhalb von 20 Jahren ihres Dienstes aus dieser kleinen jüdischen Sekte eine Weltreligion. In 20 Jahren entsteht diese Weltreligion im Römischen Reich. Als Paulus begann, die gute Nachricht zu verbreiten, gab Gott ihm dafür die geistesgeschichtlich-theologische Erkenntnis, aber auch den Mut und die Fähigkeit, so zu sprechen, dass es die Menschen erreichte, nämlich dass, Vers 9, der Schöpfer des Kosmos, des Universums, in dem, wie wir heute wissen, die Erde nur ein Planet neben anderen ist, der um die Sonne kreist und die Sonne nur eine von Millionen Sonnen in unserer Milchstraße und die nur eine von Milliarden Galaxien ist. Hallo? Das ist die Dimension, von der wir sprechen. Und dieser große, unfassbare, gewaltige Gott, der will mit dir und mit mir Gemeinschaft haben. Hallo? Das glauben wir als Christen. Das ist so unglaublich. Das ist so, ich verstehe, dass die anderen das nicht kapieren können, dass wir dieses glauben. Glaubensbekenntnis. Erste Gott, der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erden. Das glauben wir. Jeder Christ bekennt das in der ganzen Welt. Und er hat alles in Christus getan, damit das möglich wird. Das glauben wir. Und Vers 11 und 12, dass wir diesen unfassbar mächtigen Gott ohne Furcht und in Freiheit wie einem Papa begegnen dürfen. Wir haben vorhin das gehört, dieses Zeugnis auch von Michael, was es berührt, dieses Kind. Wir haben diese prophetischen Worte gehört, dass der Vater im Himmel die Wunden der Kindheit heilen will. Und wir sind Kinder dieses Gottes geworden, weil Christus alles für uns getan hat und er liebt uns unendlich, läuft uns entgegen mit offenen Armen. Er lädt dich ein, mit ihm zu leben und über alles, was dich betrifft, mit ihm zu reden. Und er freut sich drüber, wenn du das tust. Er freut sich drüber. Er hat dich geschaffen als Gesprächspartner für ihn, als Gegenüber, als der, mit dem er sich gerne unterhalten möchte. Und wir reden häufig über Gott statt mit ihm. Schließ mich ein. Er lädt uns ein, doch mit ihm zu reden. Ich komme zum Ende. Da steht in Vers 13, inwiefern aber soll denn jetzt das Leiden des Apostels für die Epheser irgendwie eine Ehre und ein Ansporn sein? Wenn Paulus das Evangelium nicht gepredigt hätte, wäre er nun nicht im Gefängnis, schlicht und einfach. Aber dann hätten ja auch die Epheser die gute Botschaft nicht hören können und sich nicht bekehren können. Und Paulus kannte den Weg, den er vor sich hatte. Und er ertrug Schmerzen der Verfolgung, von Steinigung, Auspeitschung. Wir kriegen das alles in der Apostelgeschichte berichtet. Warum? Um neue Gläubige aus den Völkern für Christus zu gewinnen. Das war seine Lebensberufung. Und er gibt sich hin bis in die Todesgefahr, natürlich. Was bedeutet's? Jesus in Treue nachzufolgen ist kein Spaziergang. Wer das behauptet, ist, redet dummes Zeug, verheißt etwas, was nicht wahr ist. Wer damit jemanden zum Glauben locken will, ist ein Lügner. Es ist kein Spaziergang. Christus, unser Herr, fordert uns ja auch uns ja auch auf, unser Kreuz auf uns zu nehmen und bereit zu sein, Schmerzen für ihn zu ertragen, damit die Menschen hier und in aller Welt die gute Nachricht hören und erfahren, dass Gott sie einlädt in die Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt mal ehrlich, sollten wir nicht dankbar sein und uns geehrt fühlen, dass vor 2000 Jahren Paulus und andere unter Todesgefahr das Evangelium nach Europa gebracht haben? Und dann so um 740 Bonifatius nach Deutschland und dann um 830 Ansgar nach Hamburg? Und dass 1100 Jahre später jemand dir ganz persönlich Gottes Einladung ausrichtet und jemand anderes an mich? Sollen wir darüber uns nicht freuen und Gott loben? Auch wenn wir keine Apostel oder Evangelisten sind, wird Gott auch uns Gelegenheiten schenken, von Christus und unserem Glauben an ihn zu sprechen. Und bei diesen Gelegenheiten wird er auch uns den Mut und die Kraft und die Fähigkeiten geben, die wir dafür brauchen. Darauf können wir uns verlassen. Und dann lassen wir uns doch von Gott die Liebe für diese Person schenken, ihre Bedürfnisse ernst nehmen und daran Anteil nehmen. Dann wird Gott unsere Verfügbarkeit ehren und diesen Menschen durch uns begegnen. Das hat er versprochen. Ich komme zum Schluss. Vielleicht glaubst du ja, dass Gott dich kleines Licht irgendwie nicht gebrauchen könnte. Und für die große Aufgabe, in die wir da gestellt sind, den Bau seines Reiches fortzusetzen. Aber Könnte es sein, dass du vergessen hast, dass es auf deine Bereitschaft ankommt. Nicht auf deine Fähigkeiten, Kapazitäten, dein Können, sondern auf deine Bereitschaft ankommt, dich gebrauchen zu lassen. Und das andere macht Gott sowieso selber. Noch eine Randbemerkung am Schluss, wenn du keine Vorstellung hast oder eine Klarheit, wie Gott dich mit deinem spezifischen Mix an Begabung gebrauchen könnte oder wie er dich einsetzen will. Wenn dir das nicht klar ist, dann lass dich begleiten im Finden deines Auftrags von Gott. Setze treu um, was er dir dann sagt, und am Ende wirst du der oder die Beschenkte sein. Amen.